der Bank hier vorne, ja? Gut. Schön, sind noch mehr Kinder da? Da kommt noch jemand. Ja, hallo, hallo. So, schön. Ja, ich erzähle euch eine Geschichte. Und zwar, die ist passiert vor vielen Jahren schon, in Italien. Wart ihr schon mal in Italien? Nee, das ist im Süden, im Südeuropa ist das. Und da war ein Dorf, und dort in diesem Dorf, da hat der Bürgermeister gesagt, ja, sagte er, hier wollen wir eine neue Glocke auf dem Markt hinhängen. Nämlich, manchmal gibt es Leute, die vielleicht die arm sind, und wenn ihnen Unrecht geschieht, dann ist niemand da, der ihnen hilft. Und wenn jemand Unrecht geschieht, wenn er zum Beispiel, wenn er betrogen wird oder ihm was geklaut wird, dann kann er auf den Marktplatz gehen, an der Glocke läuten, an dem Seil ziehen, dann läutet die Glocke, und dann kommen die Richter der Stadt und dann helfen sie ihm. Ja, und dann haben sie die Glocke eingeweiht, dann kam das ganze Dorf zusammen und alle haben sich gefreut, dass sie eine schöne Glocke dort jetzt hängen haben. Und ab und zu, wenn Unrecht geschehen ist, wenn da mal jemand betrogen worden ist, dann hat jemand daran gezogen und dann haben sie auch geholfen. Und dann war da aber ein Mann in dem Dorf, das war ein reicher Mann, aber das war ein Geizhals. Und alle haben ihn auch Geizhals genannt, weil er immer so geizig war, weil er keinem was anderes abgeben wollte. Und er hat ein Pferd gehabt, und dieses Pferd hat viele, viele Jahre für ihn gearbeitet. Damals hat man noch mit Pferden auf dem Feld, haben die dann noch geholfen und die Äcke gezogen und so, da auf dem Acker mitgeholfen. Und dann, als das Pferd älter wurde, hat der Geizhals gesagt, naja, das Pferd, das steht nur noch im Stall rum und frisst mir mein Futter weg, das will ich nicht mehr haben. Und er hat es einfach rausgeschickt, und es musste dann irgendwo in der Wildnis rumlaufen und dort immer sich Essen suchen. Aber gab so wenig zu essen, weil das war so Dürre dort und wenig Gras, und es hat immer mehr abgemagert und es war immer dünner geworden, und niemand hat sich um das arme Pferd gekümmert, was draußen nur so rumgelaufen ist. Und dann, eines Tages war es ganz heiß, genau, und er war noch Folgendes. Nach einigen Jahren ist das Seil von der Glocke kaputt gegangen, ist abgerissen. Und dann haben die beraten, was machen wir jetzt mit dem Seil? Ja, sagten sie, müssen wir ein neues Seil dran machen. Aber wo kriegen wir ein neues Seil denn her? Aber sagten sie, wir haben kein Seil hier im Dorf. Dann müssen wir in die nächste große Stadt gehen und das Seil erst besorgen, und dann können wir es dran machen. Gut, und dann haben sie jemanden geschickt, aber das haben sie gesagt, das dauert 2 Wochen, bis das da ist. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Oh, sagte da ein Mann, ich habe eine Idee. Ich habe hier von den Weinreben, so eine lange Ranke, und die machen wir an das Ende noch dran von dem Seil, was noch da ist. Und das lassen wir runterhängen, und dann, wenn jemand kommt, kann er an der Weinrebe ziehen, und dann geht das auch. Ja gut, haben sie das gemacht, und dann haben sie das dann dort so dran befestigt und dran gemacht. Naja, auf jeden Fall, eines Tages im Sommer war es ganz heiß, ein paar Tage später kam das alte Pferd, hat Futter gesucht und hat nichts gefunden, und es ist in die Stadt gekommen, hat in der Stadt nach Futter gesucht, auf dem Marktplatz hier ein bisschen was und da ein bisschen was, und dann hat das die Weinrebe gesehen, da waren noch Blätter dran, und dann hat das die Weinrebe angefangen zu fressen. Und wenn es daran gefressen hat und er immer höher gefressen hat, was ist passiert? Das hat mit dem Fressen gleichzeitig auch an der Weinrebe gezogen und gezupft. Und was ist dann passiert? Dann hat die Glocke oben geläutet. Denn das war ja an der Glocke befestigt. Und dann hat die Glocke geläutet. Und die Leute sind alle rausgelaufen und haben gesagt, wer läutet denn da? Wer braucht denn sein Recht? Und dann haben sie gesagt, dann haben die Richter gesagt, doch, das Pferd, das hat das gemacht. Das Pferd hat da geläutet. Und dann haben sie gesagt, ja, warum hat denn das Pferd daran geläutet? Und dann hat einer gesagt, ja, das ist doch das Pferd von einem alten Geizhals, der das Pferd einfach in die Wüste geschickt hat und einfach nicht mehr versorgen wollte. Sagten die Richter, gut, das Pferd soll sein Recht bekommen. Und dann haben sie eine Sitzung gemacht und haben dann sich alles angehört, was da die Menschen gesagt haben über das Pferd und über den Geizhals. Und dann haben sie dann beschlossen, dass der Geizhals ungefähr ein Viertel seines ganzen Besitzes dem Pferd schenken muss. Und dass das Pferd dann einen schönen großen Stall bekommt und jemanden, der für das Pferd sorgt, das Pferd versorgt, dass das Pferd genug zu fressen bekommt und dass das Pferd versorgt ist. Ja. So hat das Pferd noch die letzten Jahre seines Lebens noch gut leben können und hat sich dann gefreut. Ja. Und was können wir daraus lernen? Dass wir auch immer dankbar sein sollen. Ja, wenn was Gutes gewesen ist, wenn uns jemand geholfen hat oder wenn die Mama oder Papa was Schönes für uns gemacht haben oder Essen gekocht haben, dass wir dann dankbar sein dürfen. Dankbar dafür, ja, und nicht wie der Geizhals, wenn man denkt, ja, das nützt mir nichts mehr, dass man das dann alles einfach nicht mehr dran denkt, sondern dass man dann auch dafür dankbar sein darf. So wie das Pferd, das dann die Weinrebe gefressen hat und an die Glocke geläutet hat. Das war die Geschichte für euch Kinder. Dann dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ja, ich denke, die Geschichten sind nicht nur für die Kinder, ne? Die sind auch für die Erwachsenen gut. Jemand hat mal gesagt, wir sollten jeden Tag 2 Pillen nehmen. Das sind übrigens sehr gute Pillen, ohne Nebenwirkungen. Wir sollten morgens die Pille Zufriedenheit nehmen und abends die Pille Dankbarkeit. Und wenn wir das jeden Tag tun, morgens die Pille Zufriedenheit und abends die Pille Dankbarkeit, dann werden wir auch ein erfülltes und glückliches Leben haben dürfen. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Mein Name ist Olaf Schröer. Ich bin Prediger im Bezirk Leonberg in Baden-Württemberg. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin in Hamburg geboren, in Hamburg aufgewachsen, auch in Schleswig-Holstein teilweise. Auch in Berlin habe ich mal gewohnt und in Darmstadt studiert. Meine Frau ist Schweizerin. Ich habe übrigens mittlerweile auch die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen. Natürlich beide. Die deutsche habe ich behalten. Die deutsche und die Schweizer Staatsbürgerschaft, ja. Wir haben eine Tochter, die Rahel, die ist mittlerweile auch schon 31 Jahre. Herzliche Grüße darf ich ausrichten. Auch von meiner Gemeinde in Leonberg. Ich bin 50% für die Gemeinde Leonberg zuständig und 50% meiner Arbeitszeit bin ich Evangelist. Ja, ich Evangelist für Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus, auch im Ausland und auch sonst in Deutschland bin ich unterwegs und aktiv. Ja, das Thema, worüber wir heute Morgen nachdenken wollen, das ist der Frühregen. Ich möchte mit einem Brief, mit einer Geschichte beginnen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht kennt ihr die schon, aber das macht nichts. Ich denke, diese Geschichte drückt sehr viel aus, die für uns heute Bedeutung hat. Das ist ein Brief, den Ellen White an die Gemeinde Battle Creek geschrieben hat, am 5. Januar 1903. Und sie schreibt darin: Eines Tages um die Mittagszeit war ich gerade dabei, über das zu schreiben, was in der letzten Generalkonferenz 1902 hätte geschehen können. Wenn die Männer in den verantwortlichen Positionen den Willen Gottes gefolgt wären, dann wäre geschehen, was ich als ein Ereignis im Battle Creek sehen konnte. Wir waren im Hauptsaal der Gemeinde versammelt. Das Treffen war gekennzeichnet durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Sein Wirken war tief und viele Anwesenden weinten laut. Einer stand auf von seiner gebeugten Haltung und sagte, dass er in der Vergangenheit mit bestimmten Personen nicht in Harmonie gewesen sei und dass er keine Liebe für sie empfunden habe. Aber jetzt sieht er sich selber, wie er war. Der Redner wendete sich zu denen, die gebetet hatten, und sagte: Wir haben eine Arbeit zu tun. Wir müssen unsere Sünden bekennen und uns vor Gott demütigen. Mit gebrochenem Herzen legte er ein Bekenntnis ab, ging dann auf mehrere Geschwister zu und streckte einen nach dem anderen die Hand der Versöhnung entgegen. Die Betroffenen sprangen schnell auf, bekannten ebenso ihre Sünden, baten um Vergebung und umarmten sich weinend. Der Geist des Bekenntnisses breitete sich in der ganzen Versammlung aus. Es gab Freudenrufe, wie sie noch nie zuvor gehört wurden in der Kapelle. Dann erwachte ich von meiner Ohnmacht und für eine Zeit lang wusste ich nicht, wo ich war. Meine Feder war noch in meiner Hand und die Worte wurden zu mir gesprochen: Dies hätte sein können. All das hätte der Herr für sein Volk tun wollen. Der ganze Himmel wartete darauf, gnädig zu sein. Ich dachte darüber nach, was hätte sein können, wenn eine solche Arbeit in der Generalkonferenz geschehen wäre. Und eine schreckliche Enttäuschung überkam mich, als mir bewusst wurde, dass das, was ich sah, nicht Wirklichkeit war. Das, was Ellen White hier beschreibt, ist eine Erweckung, dass der Heilige Geist besonders wirkt. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes wird in der Bibel auch beschrieben. Und es wird verglichen mit einem Regen. Natürlich, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist zu Pfingsten, da sah man ihn in Feuerzungen. Feuer ist ein Symbol für den Heiligen Geist, aber auch der Regen ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und da haben wir einen Bibeltext in Joel. Könnt ihr mal mit aufschlagen. Joel, da wird dieser Früh- und Spätregen beschrieben. Und zwar sowohl von der Landwirtschaft her, was er bedeutet, als auch von der geistlichen Bedeutung her. Joel ist eines der kleinen Bücher im Alten Testament, der kleinen Propheten, die man immer so schlecht findet. Joel Kapitel 2 und dort Vers 23. Joel Kapitel 2, Vers 23. Dort sagt der Prophet Joel, Joel 2, Vers 23. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor. Hier haben wir die Beschreibung, dass Gott Frühregen und Spätregen gibt. Das ist erstmal rein wörtlich gemeint. Nämlich von der Landwirtschaft her gab es zwei Regenperioden in Israel damals. Einmal der Frühregen, wenn die Saat ausgestreut worden ist. Dann kam der Frühregen und der hat bewirkt, dass die Saat aufgehen konnte. Und dann, bevor die Ernte eingebracht worden ist, kam der Spätregen und der bewirkt, dass die Ernte zur Reife kommt und dass dann die Ernte eingefahren werden konnte. Und diese beiden Begriffe, Frühregen und Spätregen, benutzt hier der Prophet, um zu zeigen, wie in der ganzen christlichen, nachher, in der christlichen Bereich, aber auch wie Gott seinen Heiligen Geist ausgießen möchte. Und zwar direkt danach spricht er in Joel Kapitel 3 von dem Spätregen. Lesen wir mal Joel 3, die Verse 1 bis 5, 1 bis 4. Joel 3, 1 bis 4. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der große und schreckliche Tag des Herrn ist der Tag der Wiederkunft Jesu, der Tag des Gerichts. Und bevor Jesus wiederkommt, steht hier, sagt Gott, dass er seinen Heiligen Geist ausgießen wird. Das hat Petrus damals schon auf Pfingsten bezogen, als im Pfingsten Heiliger Geist ausgegossen worden ist. Aber wir wissen, dass das eigentlich erst sich erfüllen wird, wenn Jesus tatsächlich kommt, im zukünftigen Spätregen. Und wenn das geschieht, das wird ein gewaltiges Ereignis sein, dieser Spätregen. Und darauf warten wir und dafür beten wir. Und ich freue mich, dass die Generalkonferenz auch eine Initiative hat, dass wir dafür beten sollen, weltweit für den Spätregen. Aber es ist so, dieser Spätregen, Gott hat nicht einen Tag festgesetzt, wo er sagt, an dem Tag werde ich meinen Heiligen Geist ausgießen. Denn der Heilige Geist ist ja schon ausgegossen worden und er ist ja seitdem nicht wieder zurückgenommen worden. Gott hat nicht gesagt, jetzt ist der Heilige Geist wieder weg und jetzt, nein. Sondern er wirkt ja seit 2000 Jahren. Die Frage ist, warum wirkt er nicht so stark, wie es sein könnte? Weil das Wirken vom Heiligen Geist hängt damit zusammen, wie wir bereit sind, den Heiligen Geist zu empfangen. Es gibt bestimmte Bedingungen, um den Heiligen Geist empfangen zu können. Und auch, um vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und wir können mehr oder weniger vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und wie stark wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, hängt davon ab, inwiefern wir die Bedingungen erfüllen. Was diese Bedingungen im Einzelnen sind, darüber wollen wir heute Nachmittag sprechen, wenn es um Erweckung geht, Erweckung erleben. Aber ich bin überzeugt, diese Zeit, die übrigens noch vor uns liegt, die Zeit des Spätregens, wenn der Heilige Geist in besonderem starken Maße, wie es hier steht, kommen, das wird eine gewaltige Zeit sein. Es wird zwar eine Zeit sein, wo es uns rein äußerlich nicht gut gehen wird. Die Bibel nennt es eine Zeit der Trübsal. Und ich bin überzeugt, dass diese letzten Ereignisse und auch der Spätregen schon die ersten Tropfen beginnen zu fallen. Es wird nicht so sein, dass an einem Tag alles kommt, sondern dass es eine Steigerung geben wird und immer mehr und immer stärker und bis irgendwann in der ganzen Welt dieser Spätregen wirken wird. Und dieser Spätregen wird übrigens nicht nur wirken in der Gemeinde, unter den Gläubigen, sondern auch Menschen, die dann dadurch zu Gott geführt werden. Und es ist immer so, Krisen führen immer zu Entscheidungen. Krisen führen immer dazu, dass sowohl es schwieriger wird, aber auf der anderen Seite auch Gott mehr wirken kann. Auch jetzt diese Corona-Krise, in der wir stehen. Ich denke, es ist nicht nur eine Gesundheitskrise. Die Corona-Krise ist eine Gesellschaftskrise. Es ist eine Informationskrise. Es hat prophetische Dimensionen. Es ist sicherlich nicht das Mahlzeichen des Tieres, was viele glauben oder manche Christlichen das damit schon in Verbindung bringen. Aber hier werden Strukturen gelegt, die mit Offenbarung 13 am Ende der Zeit genauso auch wieder umgesetzt werden. Hier werden, in der Gesellschaft Freiheiten eingeschränkt, so wie es prophetisch vorausgesagt ist, wie es am Ende der Zeit auch sein wird. Die Frage ist, wie wirkt Gott in dieser Zeit? Alle Angriffe Satans, die er gegen die Gemeinde vorbringend wird und auch jetzt schon vorbringt, wird Gott nutzen und nutzt Gott, um für sein Werk noch größere Dinge daraus zu machen. Das war damals so, als das Volk Israel in Ägypten war und sie versklavt wurden, war die Sklaverei für sie nicht angenehm. Sie haben darunter gelitten und das war viele, viele Jahre. Und sie haben gesagt, wo ist Gott und warum hilft er nicht, warum greift er nicht ein? Aber je schlimmer es wurde, desto größer war die Sehnsucht zur Erlösung davon. Und Gott hat es zugelassen, dass es sozusagen so schlimm wurde, selbst als Mose, der mein Pharao war, ist es noch schlimmer geworden, dass sein Eingreifen dafür umso mächtiger war, als Gott die Plagen geschickt hat und das Volk nachher ausziehen durfte. Da haben alle gesehen, wie mächtig Gott ist, wie er ein Sklavenvolk, was eigentlich schutzlos ist, gegenüber einer Weltmacht, ihnen den Sieg schenkt. Oder als sie am Roten Meer standen und die Ägypter sie wieder zurückholen wollten, hat Gott zugelassen. Ja, und dass sie keinen Ausweg hatten, vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Die waren dem Tode ausgeliefert. Und Gott hat umso mehr eingegriffen, dass er das Volk durch das Meer hat gehen lassen. Also Gottes Eingreifen wird immer größer, je größer die Gefahr ist. Und in der letzten Zeit sind die Angriffe Satans gegen uns und gegen die Gemeinde maximal. Und dafür ist auch Gottes Eingreifen maximal. Und wenn wir auf die Endzeit schauen und nur auf das schauen, was Satan in der Endzeit tun, dann bekommen wir Angst. Denn Satan kann viel tun und er wird viel tun. Aber wenn wir auf das schauen, was Gott tun wird in der letzten Zeit, dann bekommen wir Vertrauen und Freude. Denn was Gott tut, Gott ist stärker als Satan. Und wenn Gott eingreift, das wird gewaltig sein. Natürlich wird Gott nicht so arbeiten wie Satan. Satan arbeitet mit Gewalt und mit Zwang und mit Druck. Wie arbeitet Gott? Was wird Gott tun in der Endzeit? Den Spätregen ausgießen? Aber er wird auch sonst eingreifen. Er wird auch der Heilige Geist wird sonst auch wieder, wie es hier steht, Träume und Visionen und Träume werden da sein. Und Gott wird auch Zeichen wieder vermehrt tun. Ich glaube, dass die Wunder, die Gott in der Endzeit tun wird, so gewaltig sein werden, mehr als die gesamte 6000 Jahre Menschheitsgeschichte zusammengenommen. Und ich glaube, dass diese Träume und Visionen, die Gott gibt, das ist nicht nur, dass Gott Propheten wieder schickt. Es gibt die prophetische Gabe in zwei verschiedene Art und Weise. Gott gibt die prophetische Gabe, dass er einen Menschen als Propheten beruft, so wie Johannes dem Täufer oder wie Elia oder auch wie Ellen White, die das ganze Leben Prophet sind, wo Gott immer wieder durch sie spricht. Aber Gott kann auch diese Gabe der Prophetie punktuell geben, dass er Menschen Träume gibt und diese Träume eine Bedeutung für sie selbst haben oder auch für manche andere darüber hinaus. Und damals zur Zeit unserer Pioniere hat nicht nur Ellen White Visionen und Träume gehabt. Natürlich, sie hat sehr viele gehabt und ist davon von Gott geführt worden, aber auch einige andere unserer Pioniere hatten auch hier und da mal Träume. Ja, wo Gott dann durch sie gewirkt hat. Und das wird in der letzten Zeit sehr, sehr stark sein. Die Frage, warum wird Gott Träume? Warum ist es notwendig, dass Gott die Träume gibt? Erstens, für unsere Sicherheit. Gott wird uns durch Träume und Visionen führen oder vielleicht auch durch Engel, die erscheinen werden. So wie beim Elia. Als Elia dem König Ahab gesagt hat, dass es nicht regnen wird, bis sie wieder umgekehrt sind, hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Und Ahab dachte, Elia ist schuld daran, an der Trockenheit. Und das Land, wenn es 3,5 Jahre nicht regnet und auch kein Tau gibt, das ist heftig. Da geht alles kaputt. Deswegen hat Ahab Elia suchen lassen. Sogar so genau, also wie eine Nadel im Heuhaufen. Erstmal in Israel und als er in Israel ihn nicht gefunden hat, hat er selbst in den Nachbarländern nach ihm gesucht und hat von den Königen sich ein Eid abnehmen lassen, dass sie Elia nicht versteckt haben, weil er dachte, die könnten sich mit Elia verbündet haben. Und von daher ist es, hat Gott dafür gesorgt. Und Gott hat zum Elia gesagt, er soll zum Bach Krit gehen. Und da war er sicher. Und als das Wasser alle war, hat Gott zu ihm gesagt, er soll nach Zarpat gehen, zur Witwe nach Zarpat. Und dort war er sicher. Übrigens, Zarpat war die Geburtsstätte von der Isabel. Isabel war damals die größte Feindin der Wahrheit und von Gottes Volk. Und wenn Elia sich selbst einen Ort ausgesucht hätte, sich zu verstecken, er wäre überall hingegangen, aber nicht nach Zarpat. Aber dort wusste Gott, dort ist er sicher, bei der Witwe. Dort sucht ihn niemand. Und so wird Gott uns auch zeigen, wohin wir gehen sollen, wo wir sicher sind in der letzten Zeit. In der letzten Zeit wird es auf der ganzen Welt diese Trübsalzeit geben. Und es nützt nichts auszuwandern, weil überall die Verfolgung sein wird. Der einzige Ort, wo wir sicher sind, ist der Ort, wo Gott uns hinstellt. Das ist der einzige Ort auf der Welt. Egal wo wir sind. Selbst wenn wir im Gefängnis sein sollten, auch im Gefängnis können wir sicher sein. Ja. Gott ist mit uns. Das heißt, Gott wird für unsere Sicherheit sorgen. Und zweitens, Gott wird uns Träume und Visionen geben, um für die Mission. Denn er wird sein Werk beenden. Das ist die Zeit, wo alle Menschen davon gehört haben werden, von der Botschaft, und sich alle entschieden haben. Und dann wird Gott uns direkt zu diesen Menschen hinschicken, in Träumen, in Visionen. Und da werden auch wieder Zeichen und Wunder geschehen, Krankenheilungen. Wenn wir nicht mehr kaufen, verkaufen können, können wir nicht mehr zum Arzt gehen. Dann wird Gott so wieder Kranke heilen. Und wenn wir denn am Sabbat Erfahrungsberichte hören werden von der vergangenen Woche, dann werden 5 Stunden und 10 Stunden nicht ausreichen, alle Erfahrungen zu erzählen, die wir dann erzählen werden. Wenn jeder erzählt, was er jeden Tag erlebt hat. Das wird so gewaltig sein, die letzten Ereignisse. Ich glaube, die letzte Zeit wird die schönste, die segensreichste, die beste Zeit sein der ganzen Menschheitsgeschichte. Und es ist ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Dass wir das erleben können. Wenn wir im Himmel sein werden, dann werden wir mit all diesen Menschen der Bibel reden können, mit David und mit Noah und mit Abraham. Und das wird schön sein, von denen zu hören, weil wir sie ja schon kennen aus der Bibel. Aber ich bin überzeugt, wir, die wir in der Endzeit leben und diese letzte Zeit erleben werden, wenn Gott wieder den Spätregen schickt, was wir dann zu erzählen haben werden, den anderen, die diese Zeit nicht erlebt haben, das wird alles in den Schatten stellen. Denn wenn Johannes zu uns kommt, dann wird sagen, ich habe in der Offenbarung geschrieben für Mahlzeichen des Tieres, aber ich habe keine Ahnung, was das ist und was das war, und erzähl doch mal. Und wenn wir anfangen zu erzählen, was Gott dann getan hat und was passiert ist, ja, wie Gott Wunder getan hat, das wird gewaltig sein. Ja. Meine Lieben, wir dürfen dankbar sein, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Aber um diese Zeit zu erleben, brauchst du eine Vorbereitung. Denn der Spätregen kommt nicht einfach so. Aus heiterem Himmel. Welche Vorbereitung brauchst du dafür? Wir lesen mal Josua Kapitel 3. Josua Kapitel 3, Vers 5. Josua Kapitel 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Welchem Zusammenhang geht es hier? Das Volk Israel war 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Mose, ihr großer Anführer, war gestorben. Josua hat das Kommando übernommen und jetzt war die Aufgabe, das Land einzunehmen. Und sie standen vor dem Jordan. Der Jordan war die Grenze zum verheißenen Land. Und Gott wollte jetzt genauso ein großes Wunder tun, wie er damals getan hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, als sie durchs Rote Meer durchgezogen sind. Er hat den Jordan dann gestoppt. Das ist ja ein Fluss. Das andere war ein Meer, da hat er beide Seiten aufmachen müssen. Hier muss er nur eine Seite stoppen, dass das Wasser abfließt. Und natürlich, es fließt ja immer Wasser von oben nach. Das heißt, die Mauer wird immer höher. Ja. Und dann konnten sie trockenen Fußes durch den Jordan hindurchgehen, um das verheißene Land einzunehmen. Und dann Jericho war ihre erste Station, wo sie dann angefangen haben, das Land auch zu erobern. Das heißt, Gott wollte Wunder tun. Gott war so weit, Wunder zu tun. Und zwar am nächsten Tag, steht hier. Aber damit Gott Wunder tun kann, was war notwendig, dass Gott Wunder tun konnte? Was sagt Josua? Heiligt euch. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Das heißt, die Heiligung des Volkes war eine Bedingung, dass Gott diese übernatürlichen Wunder tut. Was heißt das, heiligt euch? Wie kann man sich in einem Tag heiligen? Ist nicht Heiligung Prozess eines ganzen Lebens? Ja, aber hier sind noch konkrete Dinge gewesen. Heiligt euch heißt erstens, sie sollten sich äußerlich reinigen, ihre Kleider waschen und auch ihre Sachen vorbereiten. Ja, ihre Sachen packen, denn sie sollten ja denn mit dem ganzen Volk über den Jordan hindurchgehen. Über den Jordan gehen. Aber sie sollten auch sich innerlich vorbereiten. Durch Beten, durch Fasten, durch Sündenbekenntnis, dass sie reine Herzen hatten. Dass nichts mehr zwischen ihnen und Gott stand. Meine Lieben, unsere Hartherzigkeit, unser Egoismus, unsere Lauheit bewirkt, dass Gott nicht mehr Wunder tun kann. Und ich erlebe immer wieder, da wo Gemeinden sind, da wo Gruppen sind, wo Personen sind, die einig sind, wo heute Nachmittag werden wir die Bedingungen uns anschauen. Welche Bedingungen gibt es? Da ist jetzt schon, dass der Heilige Geist mächtig wirkt, wo auch jetzt schon Wunder und übernatürliche Dinge geschehen. Es passiert. Aber die Frage ist, sind wir dabei? Gott möchte uns aus unserer Lauheit aufrütteln. Gott sagt zu uns auch, heiligt euch. Morgen möchte Gott Wunder tun. Und er hat bereits begonnen, aber es muss mehr werden, es wird stärker werden. Und dafür möchte Gott, dass wir uns vorbereiten. Natürlich nutzt Gott manche Krisen, wie die Corona-Krise, um uns aufzurütteln. Ich denke, diese Corona-Krise ist ein Segen für uns. Auch wenn es die Gemeinden manchmal durchschüttelt. Aber es ist ein Segen für uns, dass wir die Gelegenheit haben, aufzuwachen. Wir gehen nochmal zurück zum Joel. Denn Joel beschreibt nicht nur den Spätregen, Joel 3, wo es heißt, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird, sondern er beschreibt auch die Vorbereitung darauf, der Frühregen nämlich. Der Frühregen ist die Vorbereitung auf den Spätregen. Joel in Kapitel 2 haben wir den Frühregen beschrieben. Joel Kapitel 2, Verse 12 bis 17. Joel 2, Verse 12 bis 17. Hier beschreibt Gott, was wir tun sollen, um den Spätregen zu empfangen. Joel 2, Verse 17 bis 21, Vers 12 bis 17. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam geht aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass die Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Wozu ruft Gott hier auf? Gott ruft hier dazu auf, dass er sagt, bekehrt euch. Zu wem spricht Gott hier eigentlich? Zu den Heiden? Nein. Er spricht zu seinem eigenen Volk. Ja, waren die denn nicht bekehrt? Ja, wenn Gott sie auffordert, sich zu bekehren, dann heißt das, sie waren vielleicht teilweise bekehrt, vielleicht halb bekehrt. Oder sie waren bekehrt und sind wieder abgefallen. Und er sagt, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Was heißt das, von ganzem Herzen? Ich habe bemerkt, dass es in der Frage der Hingabe an Gott Unterschiede gibt. Man kann auch in der Hingabe an Gott wachsen. Ich habe früher immer geglaubt, entweder ich habe mein Leben Gott übergeben oder ich habe es nicht gemacht. Entweder ja oder nein. Aber so einfach ist es nicht. Ich kann auch in der Hingabe wachsen. Nämlich, je mehr Gott in meinem Leben mir zeigt, desto mehr kann ich auch an diesen Punkten, die Gott mir dann zeigt, auch mich dorthin geben und mich entscheiden, dem zu folgen, was Gott mir zeigt. Deswegen, wir sollen jeden Tag unser Leben Gott übergeben, an jedem Morgen, wenn wir aufwachen. Und diese Hingabe an Gott kann immer intensiver, immer tiefer werden. Es kann auch sein, dass Gott irgendeine besondere Aufgabe für mich hat. In der letzten Zeit werden wir auch in vielen Bereichen unsere Berufe nicht mehr ausführen können. Dass Gott andere Aufgaben für uns hat. Und dass Gott, ja, dass wir die Kontrolle über unser Leben Schritt für Schritt an Gott übergeben. Wir haben gerne die Kontrolle über unser Leben. Das ist auch normalerweise gut so, dass wir wissen, es ist geregeltes Einkommen und genügend Geld und auch Wohnung und das alles passt, alles stimmt. Aber meine Lieben, je näher wir in die Endzeit kommen, desto mehr müssen wir Gott die Kontrolle übergeben. Vertrauen, dass Gott uns führt. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was ist mit das alles zufallen gemeint? Er spricht davor von, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Das heißt unser Leben, unsere Sicherheiten im Leben. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir meistens die Entscheidung, dass wir fragen, welche Folgen hat das? Und das soll man auch tun. Man soll überlegen, wenn ich so oder so entscheide, welche Folgen hat das jeweils die Entscheidung? Aber wenn es um Gottes Sache geht, dann ist die Frage nicht, welche Folgen hat das, sondern ist die Frage, was ist Gottes Wille? Und wenn ich weiß, was Gottes Wille ist, dann soll ich es tun, egal welche Folgen es hat. Und Gott wird für die Folgen aufkommen. Denn wenn ich seinen Willen tue, dann ist Gott verantwortlich, was dabei rauskommt. Und das ist entscheidend. Das müssen wir lernen. Und Gott gibt uns, denke ich, jetzt schon Schritt für Schritt die Gelegenheit, das zu lernen, indem er uns manche Sicherheiten wegnimmt, indem er uns manche Schwierigkeiten und die Prüfungen auferlegt. Die drei Männer im Feuerofen, die drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, hätten sie gefragt, was kommt dabei raus nach unserer Entscheidung, ob wir jetzt niederfallen oder nicht niederfallen, dann hätten sie gesagt, naja, okay, sterben ist nicht unbedingt das Gute, Gott möchte nicht, dass wir sterben, also werden wir so tun, als ob wir niederfallen, wir können gerade unsere Schuhe zubinden und so weiter, ja, und dann passt das schon. Aber nein, sie haben nicht gefragt, was kommt dabei raus, sondern sie haben gefragt, was ist Gottes Wille? Was war Gottes Wille? Nicht niederfallen, stehen bleiben. Und dann ist es interessant. Sie werden angeklagt, der König hat es wohl nicht gesehen. Sie kommen vor den König und der König sagt, naja, ich bin ja nicht so. Vielleicht habt ihr es nicht so richtig mitbekommen, vielleicht habt ihr gerade nicht zugehört. Ich gebe euch eine zweite Chance. Das heißt, er kommt ihnen entgegen und hofft, dass sie ihm auch entgegenkommen. Das ist übrigens manchmal so eine Taktik, ne? Dass dann der andere sagt, komm hier, ich komme dir ein bisschen entgegen, du kannst ja auch ein bisschen entgegenkommen. Und dann könnt ihr niederfallen. Und sie sagen, und die Antwort, die sie sagen, ich denke, das ist die Antwort, die wir für die Endzeit brauchen. Übrigens, die Geschichten vom Buch Daniel sind nicht nur Geschichten für die Kinder, das sind Geschichten für uns, wie wir lernen können, in der Endzeit zu bestehen. Die Prophezeiungen im Buch Daniel zeigen, wann die Endzeit kommt und was mit der Endzeit geschehen wird. Die Geschichten im Buch Daniel zeigen, so wie Daniel seine Freunde, was sie erlebt haben, ist das, was wir in der Endzeit auch erleben werden und wie wir am Ende standhaft sein können. Die drei Freunde, was haben die geantwortet? Sie haben gesagt, unser Gott kann, wenn er will, uns aus deiner Hand retten. Und selbst wenn er es nicht tut, werden wir es trotzdem nicht anbeten, weil wir Gott treu bleiben. Das bedeutet, sie haben gesagt, wir sind nicht in deiner Hand, König, sondern in Gottes Hand. Der König hat gesagt, noch gerade vorher, wer ist der euch aus meiner Hand erretten könnte? Mit anderen Worten, er hat gesagt, ich bin der Herrscher. Ich bestimme über Leben und Tod. Und ich bestimme darüber, was ihr zu tun habt und was ihr nicht zu tun habt. Ihr seid in meiner Hand. Und sie haben gesagt, nein, wir sind nicht in deiner Hand, wir sind in Gottes Hand. Gott steht über dir. Und dieser Anspruch, wir sind nicht in deiner Hand, wir sind in Gottes Hand, hat ihn so wütend gemacht. Ich denke, ihr Ungehorsam, das war gar nicht das Entscheidende. Hätte vielleicht sogar darüber hinweggesehen. Aber ihre Antwort zu sagen, wir sind in Gottes Hand und nicht in deiner Hand, hat ihn so wütend gemacht, dass er gedacht hat, 7-mal heißer machen. Und sie wurden hineingeworfen. Und wir wissen, Gott hat sie bewahrt. das bedeutet, egal was geschieht, egal was jetzt geschieht in dieser Zeit, was in der Zukunft geschehen wird, wir sind niemals in der Hand der Feinde. Wir sind niemals in der Hand der Umstände. Wir sind niemals in der Hand Satans. Wir sind immer in der Hand Gottes. Was Gott will, geschieht. Und es kann durchaus sein, dass Gott manches zulässt. Es wird auch in der Endzeit noch Märtyrer geben. Natürlich wird es das geben. Aber dann ist es Gottes Entscheidung. Wir sind in Gottes Hand. Und dann wird Gott auch, wenn es Märtyrer gibt, denen auch solche Kraft geben, dass dadurch auch andere Menschen sich bekehren. Wir sind immer in Gottes Hand und niemals in der Hand der anderen. Und das haben die drei Freunde gesagt und erlebt. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, dann wissen wir, es ist, wir sind in Gottes Hand. Gott sorgt dafür, für alles. Und wenn ich mich entscheide, Gottes Willen zu tun, ich verliere meine Arbeitsstelle, gut, Gott kann trotzdem für mich sorgen. Ist Gott davon abhängig, dass ich meine Arbeitsstelle nicht verliere? Nein. Gott hat 1000 Möglichkeiten. Es gibt ein Zitat, wo Ellen White sagt, da wo wir am Ende sind, unsere Möglichkeiten, hat Gott noch 1000 Wege, die, von denen wir nichts ahnen. Gott ist groß. Könnt euch jetzt viele Geschichten erzählen. Ich erzähle euch mal ein paar Geschichten dazu. Bei uns haben wir eine Schwester, das war eine Interessierte, die wollte sich taufen lassen. Das war im März 2020, vor 2 Jahren. Wollte sich taufen lassen. Und sie arbeitet als Kindergärtnerin, sie ist Erzieherin, als Kindergärtnerin in einem evangelischen Kindergarten. Naja, auf jeden Fall hat sie dann dort gesagt, dann haben wir darüber gesprochen, dass sie natürlich, wenn sie sich taufen lässt, muss sie aus der evangelischen Kirche austreten und in der Eventgemeinde dann eintreten. Und dann hat sie dort gefragt und die haben dann gesagt, ja, wenn sie aus der evangelischen Kirche austreten, Adventist werden, dann werden sie entlassen. Gut, das hat sie mir dann wieder erzählt, dann haben wir auf einige Dinge versucht, das irgendwo auch, ja, zu regeln noch, aber es war nichts zu machen. Die haben gesagt, der Pfarrer dort hat zwar gesagt, ja, wir wollen sie behalten und sie wollte auch gerne, weil sie sehr beliebt ist auch dort, also sie ist schon so 60, sie ist sehr beliebt und, nein, die haben gesagt, geht nicht anders. Ja, sie werden entlassen. Gut, dann kam die Taufe und sie hat extra ihren Austritt aus der Kirche extra einen Tag vor der Taufe gemacht. Also am Freitag ist sie ausgetreten und am Sabbat ist sie getauft worden. Damit sie möglichst lange noch dort arbeiten kann. Sie hat gesagt, okay, ich bete drum. Wir haben alle dafür gebetet. Wenn Gott will, dass ich weiterarbeite, ich würde gerne weiterarbeiten, kann Gott das tun. Das ist Gottes Entscheidung. Und wenn Gott nicht will, dass ich weiterarbeite, dann werde ich halt entlassen und dann will Gott schon weiter sorgen. Na ja, gut, auf jeden Fall, wir haben darum gebetet und deswegen ist sie erst einen Tag vorher ausgetreten, damit sie möglichst spät ein paar Wochen noch länger arbeiten kann halt. Ne? Gut, auf jeden Fall, sie ist ausgetreten, ist getauft worden und sie war glücklich und es war schön. Und dann wartet sie auf die Entlassung. Und sie wartet und wartet und wartet und kein Brief kommt. Natürlich hat sie nichts gesagt, hat mir gesagt, ja, nach 3 Wochen sie gesagt, ja, ist nichts gekommen. Ich habe gedacht, naja, muss ja nichts sagen, warte einfach. Und so nach 2 Monaten kam dann der Chef zu ihr und hat gesagt, Frau Sonso, ich muss Ihnen sagen, was passiert ist. Und zwar genau um diese Zeit herum war der Corona-Lockdown im März 2020. Und in diesem Corona-Lockdown ist ja alles zugemacht worden, auch die Kindergärten sind geschlossen worden. Und das war und dann hat der Chef zu ihr gesagt, Frau Sonso, wir haben vergessen, ihn zu kündigen. Der ganze Corona-Wirbel hat so viele Umstände gebracht und so viel, ja, wir mussten uns alles kümmern, um die ganzen Bestimmungen und ja, und das Schließen und mit den ganzen Eltern und der ganzen, wir haben vergessen, ihn zu kündigen und jetzt ist es zu spät. Die Frist ist abgelaufen für die Kündigung, die können sie nicht mehr kündigen. Sie ist heute noch dabei und arbeitet noch in dem Kindergarten. Ja. So hat Gott die Corona-Krise benutzt, dass sie weiterarbeiten konnte. Sie war bereit für das, was Gott ihr gezeigt hat, für den Willen Gottes. Wir waren bereit dafür, Opfer zu bringen. Meine Lieben, wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Und was dann am Ende wirklich geschieht, das ist Gottes Sache. Ja. Und da haben wir auch gesagt, das ist schon erstaunlich. Ne? Genau was Ellen White sagt, wo wir keine Möglichkeiten mehr sehen. Wir haben alles versucht zu machen, auszuschöpfen. Und wir haben keine Möglichkeiten mehr gesehen. Und Gott hat 1000 Wege. Und wenn es Corona ist, dass durch Corona sie jetzt weiterarbeiten könnte. Ja. Meine Lieben, wir müssen keine Befürchtung haben. Und das ist Vertrauen. Gott vertrauen. Gott vertrauen lernt man nicht, indem alles glatt geht und alles gut geht und unser Leben dahin plätschert. Gott vertrauen lernt man, wenn es Situationen gibt, wo wir bereit sind, alles auf den Altar zu legen. Unser ganzes Leben, unseren Besitz, alles, unsere Sicherheiten. Und Gott vertrauen, dass er es richtig macht. Und da müssen wir keine Angst haben. Ich denke an Jesus und die Jünger auf dem See, der Sturm. Jesus hat geschlafen. Und die Jünger haben gekämpft. Die haben um ihr Leben gekämpft. Haben die Jünger Angst gehabt? Ja, Todesangst. Hat Jesus Angst gehabt? Na, der hat ja geschlafen, ne? Aber als er aufgewacht ist, hat er da Angst gehabt? Da war ja in der höchsten Todesgefahr, ist er ja aufgewacht. Hat er da Angst gehabt? Hat er auch gerufen, wir verderben? Warum hat Jesus keine Angst gehabt? Ist es nicht menschlich, Angst zu haben? War Jesus Mensch? Natürlich war er Mensch. Warum hat Jesus keine Angst gehabt? Er wusste, ich bin in Gottes Hand. Ich bin nicht in der Hand der Natur. Ich bin nicht in der Hand des Sturmes, nicht in der Hand Satans. Ich bin in Gottes Hand. Und solange Gott einen Weg für mich hat, und er wusste genau, dass sein Weg nicht auf dem Meeresgrund, auf dem Seegrund enden wird. Er wusste, dass sein Weg geht nach Golgatha. Deswegen wusste er, egal was geschieht, Gott wird mich bewahren. Das wusste er. Er vertraute Gott. Und als er den Sturm gestillt hat, natürlich, man kann auch sagen, er hatte keine Angst gehabt, weil er Herr über den Sturm ist. Nein, er konnte nicht aus seiner eigenen Kraft den Sturm stillen. Das hat er aus Gottes, des Vaters Kraft gemacht. Alle seine Wunder hat er aus Kraft des Vaters gemacht. Und als er den Sturm gestillt hat, was hat er zu den Jüngern gesagt? O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Das heißt, woraus kommt die Angst? Aus dem Kleinglauben. Und Kleinglaube ist Laodicea. Kleinglaube. Wir trauen es Gott nicht zu, also müssen wir selbst dafür sorgen, dass alles in unserem Leben funktioniert. Großer Glaube, das heißt Jesu Glaube, Gott vertrauen, dass er, egal was geschieht, dass er die Kontrolle hat. Natürlich sollen wir auch das tun, was wir können, das ist immer so. Wir haben auch damals bei der Interessierten im Kindergarten, haben wir vorher immer alle Register gezogen, die wir zur Verfügung hatten. Aber wir haben Gott vertraut, dass er das Gelingen gibt. Ja. Deswegen, es ist einfach so. Eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie bei euch schon erzählt habe, aber macht nichts. Könnt ihr auch ein zweites Mal hören, falls ich es schon erzählt habe. Vor 4 Jahren bin ich bei euch gewesen und da habe ich auch schon manches gepredigt. Aber das war in einem meiner vorigen Bezirke. Wir hatten ein Offenbarungsseminar und da waren zwei Ehepaare. Damals ungefähr so 60 Jahre. Muss ich die Hintergründe kurz schildern. Die beiden Frauen von diesen beiden Ehepaaren waren Schwestern. Und das waren Adventistenkinder. Und die waren in der Gemeinde gewesen, als Kinder und als Jugendliche. Und als sie dann so ungefähr so 17, 18, 19 waren, als Jugendliche, sind sie mal ins Kino gegangen. Und dann wurden sie vor den Gemeindeausschuss zitiert, als sie im Kino waren. Das war in den 50er Jahren. Und die wurden dann so ausgeschimpft, die waren noch nicht getauft damals, als Jugendliche, wurden sie so ausgeschimpft, dass sie im Kino waren, dass sie nie wieder eine Eventgemeinde betreten haben. Sie sind gegangen, haben sich von Gott abgewandt und von der Gemeinde abgewandt und auf jeden Fall haben dann jeweils geheiratet und so weiter. Da war ein Bruder in der Gemeinde, der war auch in der gleichen Jugendgruppe und der hat 40 Jahre lang hat er ihnen jedes Vierteljahr die Sabbatschullektion gebracht. Die Bibelbetrachtung. 40 Jahre lang. Beiden. 40 mal 4. Gibt ja 4 mal im Jahr, ne? Das sind 80, 160. 160 Mal ist er hingegangen. Er hätte auch irgendwann sagen können, naja, jetzt reicht's mal. Nein. Jedes Vierteljahr hingegangen, hat geklingelt, hat gesagt, hier möchte ich euch abgeben. Ja. Gut, auf jeden Fall, 40 Jahre später. Das war Net 96 mit Mark Finlay. Wir haben die Evangelisation Und wir haben dann alle Interessierten, die wir hatten und auch die im Umfeld waren, angeschrieben mit einem persönlichen Brief und auch diese beiden auch. Dieser Bruder, der das hingebracht hat, hat uns die Adressen gegeben, wir haben sie angeschrieben und die sind gekommen mit ihren Männern. Und die waren so begeistert. Danach haben wir ein Offenbarungsseminar gemacht und die sind gekommen zum Offenbarungsseminar. Und sie haben sich bekehrt mit ihren Männern, wollten getauft werden, alle vier. Und dann erzählte dann die eine von ihnen, wir kamen um den Sabbat. Thema Sabbat war dran. Und sie erzählte, ja, ich bin Verkäuferin bei C&A. Und sie hat noch ein halbes Jahr zu arbeiten. Und dann geht sie in Rente. Aber sie muss das halbe Jahr noch arbeiten, weil, wenn sie vorher aufhören würde, dann würde sie gar keine Rente kriegen. Also es musste sie noch eine bestimmte Zeit noch voll sein. Auf jeden Fall, und sie musste alle 14 Tage arbeiten. Sabbats. Und da habe ich gesagt, naja, geh doch zu deinem Chef und frag, ob du Sabbat freikriegen kannst. Das ist immer die erste Möglichkeit. Ja, sie ist hingegangen, hat gefragt und der Chef hat gesagt, nein, geht nicht. Wenn sie frei haben wollen, wollen alle anderen auch am Wochenende, am Samstag frei haben. Das geht nicht. Das ist bei uns das Prinzip, dass jeder kommen muss. Und wenn sie nicht mehr kommen, dann werden sie entlassen. Das war der Personalchef. Dann ist sie zum Gesamtchef gegangen, hat den gefragt. Und der hat gesagt, nein, das geht nicht. Das Gleiche gesagt. Dann kam sie wieder zum Seminar und hat das dann erzählt. Und zwar in der ganzen Runde. Wir waren so mit 12, 15 Leuten zusammen. Und jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich vom Daniel erzählt. Als der Daniel nach Babylon kam. Der hat einen neuen Namen bekommen, seinen Freunden. Und sie sollten dann essen von des Königs Speise. Und dann steht dort in Daniel 1, Vers 8, er nahm sich vor in seinem Herzen, dass er nicht davon isst. Das heißt, er hat sich entschieden, Gott treu zu sein. Genau, was ich eben sagte. Er hat nicht gefragt, welche Folgen hat das? Denn die Folgen wären normalerweise gewesen, wenn er nicht isst, hätten ihn umgebracht. Wenn ein Sklave, der kommt, von den besiegten Feinden, das ablehnt, diese Gunst, das hätte Todesurteil bedeutet. Aber er hat sich gesagt, egal was geschieht, ich bin Gott treu. Ich werde nicht essen, weil ich Gottes Willen tun möchte. Und dann steht dort, dann gab Gott ihm, dass der Kämmerer ihm gnädig gesonnen war, dass er auf seine Vorschlag eingegangen ist. Nach 10 Tagen gab Gott ihnen, dass sie besser aussahen. Und nach 3 Jahren gab Gott ihnen, dass sie klüger waren als alle Weisen im ganzen Land. Also erst hat er sich entschieden, Gott treu zu sein. Und dann hat Gott gab es, steht immer dort. Gott öffnet nicht vorher die Türen. Erst wenn wir uns entscheiden, treu zu sein, dann öffnet Gott die Türen. Das habe ich ihr dann erzählt. Und dann habe ich gesagt, entscheidend ist, was ist Gottes Wille. Und wenn du Gottes Willen tust, dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Was er tun wird, weiß ich nicht. Und dann hat sie gedacht, ja gut. Und dann habe ich gefragt, was ist dir wichtiger? Gott? Das ewige Leben? Oder das Geld? Deine Rente? Und dann hat sie gedacht, Gott ist mir wichtiger. Da habe ich gedacht, gut. Weißt du, wie du entscheiden solltest? Und dann hat sie gesagt, gut, sagt sie, ich entscheide mich, ab sofort keinen Sabbat mehr zu arbeiten. Und wenn ich entlassen werde und keine Rente mehr kriege, gut, vertraue Gott, dass Gott dann sorgen wird. Hat er ja gesagt in seinem Wort. Gut, eine Woche später kommen wir wieder zusammen und dann erzählt sie in dem Kreis und sagt, stellt euch vor, was passiert ist. Ich weiß noch genau, es war an dem Dienstagabend, wo wir immer zusammengekommen sind, beim Seminar. Und am Mittwoch, sagt sie, am nächsten Tag am Mittwoch kam der Personalchef zu mir. Und der hat dann zu mir gesagt, Frau so und so, ich habe nochmal drüber nachgedacht, was Sie mir gesagt haben letzte Woche, wegen dem Samstag frei haben. Ich kann Sie nicht aus dem Dienstplan rausnehmen. Habe ich Ihnen schon gesagt, warum das nicht geht. Aber sagt er, ich sorge dafür. Er hat gesagt, das sind ja noch 26 Wochen, wie Sie noch hier arbeiten. Halbes Jahr. Und das sind also noch 13 Samstage, die sie arbeiten müssten. Aber ich sorge dafür, hat er gesagt, dass sie jeden Samstag tauschen können. Dass sie keinen Samstag mehr arbeiten müssen. So hat Gott dafür gesorgt. Sie hat am Dienstagabend sich entschieden, Gott treu zu sein, nicht mehr zu arbeiten. Und am Mittwoch kam der Chef zu ihr und hat gesagt, ich habe die Lösung für Sie. Ich bin überzeugt, hätte sie sich am Dienstagabend nicht entschieden, der Chef wäre am Mittwoch nicht zu ihr gekommen. Das ist Gottvertrauen. Meine Lieben, wir verlangen von Menschen, die jetzt Interessierte sind. Wir erwarten von ihnen, wenn jemand Interessierte ist und auf dem Weg zur Taufe ist, dass sie ihr Leben nach dem ausrichten, was Gottes Wort sagt. Den Sabbat halten oder andere Dinge, was die Bibel sagt. Aber meine Lieben, das sollten wir nicht nur von den Interessierten erwarten. Das erwartet Gott auch von uns, dass wir so in unserem Leben handeln. Dass wir Gottes Willen für unser Leben erkennen und dem folgen und das tun und Gott die Folgen überlassen. Und Gott wird Wunder tun. Dann macht Gott die Wunder. Und das haben wir schon so viel erlebt, wie Gott die Türen öffnet, wie Gott Wunder tut. Und gerade in der jetzigen Zeit öffnet Gott die Türen. Gott sagt, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Das heißt, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen heißt, dass wir in jeder Situation Gott vertrauen. Solange Gottes Willen tun und unser Leben, was wir führen, nicht gegeneinander stoßen, ist es leicht, dem zu folgen. Aber wenn es auf einmal über Kreuz geht, dann ist die Frage, dann sieht man, wem vertraue ich mehr, wem folge ich. Ellen White sagt, im Sommer sind alle Bäume grün. Aber wenn die Winterstürme kommen, dann sieht man, welche Bäume immer grün sind und welche ihren Blätterschmuck verlieren. Und so ist es auch, wenn es gute Zeiten gibt, dann gibt es sehr viel Lauheit in der Gemeinde. Aber wenn es Probleme gibt, wenn es Trübsalzeiten gibt, dann zeigt sich, wer wirklich treu ist unter allen Umständen und wer nur einen schönen Wetterglauben hat, wenn es gerade mal gut geht. Hiob hat an Gott festgehalten, auch als er alles verloren hatte. Alles. Was er verloren hat, so viel können wir gar nicht verlieren. Und er hat trotzdem gesagt, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist Vertrauen. Gott vertrauen. Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Und er sagt, warum? Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Gott sagt nicht, weil ich so ein strenger Gott bin, so ein strafender Gott bin, deswegen bekehrt euch mal schnell. Nein, weil Gott gnädig ist, weil er es gut mit uns meint, weil er unser Bestes möchte, weil er uns liebt. Deshalb können wir ihm vertrauen. Und hier steht, dass wir zusammenkommen sollen. Und hier steht, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. Meine Lieben, wir sollten, es ist wichtig, dass man gemeinsam betet. Dass man einen Gebetskreis hat, in der Gemeinde, in Gruppen, in Hauskreisen, nicht nur in der Gebetswoche. Und dass man auch fastet. Wir haben schon so viel erlebt, wie Gott durch Fasten Dinge verändert hat. Wir haben bei uns jetzt in Baden-Württemberg, nördlich von Stuttgart, in Althütte Sechselberg, hat ein Bruder ein Gelände gekauft. Ein ehemaliges Freizeitheim von den entschiedenen Christen, EC-Freizeitheim in Althütte Sechselberg. Und dort haben wir denn, das wollte er zur Verfügung stellen, für ein selbstunterhaltenes Missionswerk. Das haben wir dann gegründet, Elia Missionswerk. Und dort haben wir vor, eine Schule, eine Grundschule aufzubauen, eine Missionsschule aufzubauen und ein Gesundheitszentrum, ein Sanatorium. Wir haben gesagt, wir fangen an mit der Missionsschule. Und wir haben darum gebetet und Gott hat uns gezeigt, wir sollen anfangen. Und wir haben verschiedene, und wir haben aber gesagt, dass wir brauchen für jedes dieser drei Einrichtungen brauchen wir einen Leiter. Auch einen Leiter für die Missionsschule. Und wir haben verschiedene gefragt, die als Leiter in Frage kommen könnten. Aber so alle zwei Wochen haben wir uns den Leiter wieder abgesagt, haben wir jemand Neues gefragt, dann hat er wieder abgesagt und das ging immer weiter. Aber wir haben gesagt, wir gehen einfach im Glauben vorwärts. Gott, wir wissen, Gott möchte das. Selbst wenn wir keinen Leiter haben, wir planen einfach. Wir sind vorwärts gegangen, wir haben geplant, wir haben gesagt, wir wollten eigentlich zum 1. Februar 2022 starten. Und es wurde immer knapper und wir hatten immer noch keinen Leiter. Da hatten wir Mitte Januar ein Schnupperwochenende, wo auch Studenten, die Interesse haben oder andere kommen konnten. Und da kam auch jemand, eine Familie, wo wir gedacht haben, ach, da könnte der Leiter sein. Haben wir ihn gefragt. Und er hat gesagt, ja, vielleicht, er hat gebetet. Und nach einer Woche sagte er, nee, er hat den Ruf nicht von Gott. Wir haben immer darum gebetet, dass Gott denjenigen, der sein soll, auch das im Herzen zeigt. Und wenn es nicht sein soll, dass er auch das, diesen Ruf nicht im Herzen hat. Deswegen haben wir auch, waren wir nicht traurig über Absagen, weil wir gedacht haben, das ist Gottes Wille. Und dann haben wir gesagt, gut, wir verschieben unseren Start vom 1. Februar auf 1. März. Ja, und der 1. Februar kam dann schon und wir hatten immer noch keinen Leiter. Und wir haben darum gebetet und wir haben gesagt, nein, wir gehen im Glauben vorwärts. Wir werden am 1. März starten, egal was passiert. Auch wenn wir keinen Leiter haben. Aber Gott wird sicherlich einen Leiter geben. Wenn es Gottes Wille ist, ist Gottes Werk, nicht unsere Sache. Ja. Wir haben schon Ausschreibungen gemacht. Die Studenten haben sich angemeldet. Wir haben noch keinen Leiter gehabt. Naja, und dann vor 2 Wochen, was haben wir jetzt? Wir haben den 19. Ja. Anfang Februar rufe ich dann ein Ehepaar an, Ingo und Antje Stöcker. Aus Landau, dort wohnen sie, in der Nähe von Mannheim. Und ich frage sie, ob sie Leiter sein wollen. Und sie sagten, ja, sie haben ein paar Fragen gehabt, haben uns verständigt und unterhalten und überlegt. Sie haben gesagt, sie beten drum, wir beten drum. Und wir haben übrigens jeden Dienstagabend, seit 4 Monaten, beten wir jeden Dienstagabend, besonders für die Elia-Missionsschule. Und wir fasten jeden Dienstagabend dafür. Entweder, dass man gar nichts isst oder nur Obst fasten macht oder Saftfasten oder. Und meine Lieben, das Fasten, das bewegt Dinge. Ja. Und jetzt, letzte Woche am Dienstagabend hatten wir wieder ein Treffen mit Antje und Ingo Stöcker und am Dienstagabend haben sie zugesagt, sie kommen als Leiter. Meine Lieben, Gott führt das, ja. Übrigens, falls jemand von euch, jemand weiß, der Interesse hat, ein Jahr lang sein Leben für Gott zu geben, auf die Missionsschule zu kommen, das ist eine Missionsschule, wo wir sagen, dass wir, die Missionsschüler, als selbstunterhaltende medizinische Missionare ausbilden. So wie Ellen White und Sutherland das geschrieben haben, ja. Wo sie also medizinische Gesundheitsarbeit dort lernen und dann auch die Hintergründe. Gott führt sein Werk. Und wir sollen beten und fasten. Und wenn wir fasten, da kann man Erfahrungen machen, dass Gott auf einmal Dinge verändert. Das Fasten ist nicht eine Leistung, die wir vor Gott bringen, sondern dass wir zeigen, das verstärkt das Gebet, dass wir Gott zeigen, ich bin bereit, auf das zu verzichten. Das tut übrigens uns auch gesundheitlich ab und zu mal ganz gut, ein bisschen zu fasten. Und dass wir umso mehr unsere Ernsthaftigkeit, unsere Herzenseinstellung vor Gott zeigen. Und Gott macht Wunder. Ich kann euch einladen, dass man gemeinsam betet. Übrigens, die meisten Erfahrungen, die man dann macht, wenn man betet und fastet, macht man, wenn man sich um andere Menschen kümmert, wenn man missionarisch aktiv wird. Ich könnte jetzt wieder so viele Geschichten erzählen, was Gott alles tut. Ja. Wir haben in Mannheim, in Leonberg auch angefangen. Ja, wir machen natürlich Video, Internetmissionen. Und wir haben mittlerweile ungefähr alle 3 Wochen Menschen, die in unsere Gemeinde kommen und sagen, ich habe eure Vorträge geschaut im Internet. Und ja, wir haben die Dinge schon alle erkannt, ja. Die meisten halten den Sabbat schon. Heiligtum kennen sie und 1844 und ist alles schon bekannt. Sie kommen und, ja, und sagen, ich möchte getauft werden. Ein Beispiel. Im November. Ich war gerade auf der Michelsberg zur Omega-Evangelisation, die wir dort hatten. Und da ruft jemand bei uns zu Hause an. Meine Frau nimmt ab. Oliver heißt er. Junger Mann, ungefähr so 30, 35 Jahre. Und er sagte, ja, ich habe die Vorträge angeschaut und auch jetzt Omega schaue ich gerade an. Ich halte den Sabbat bereits, ich möchte getauft werden. Kann ich in die Gemeinde kommen? Gut, dann haben wir einen Termin ausgemacht, als ich wieder zurückgekommen bin. Und ich mache jetzt seit Mitte Dezember mit ihm Bibelstunden. Und er hat so viele Fragen. Ich weiß noch, die erste Bibelstunde, wir haben 2 Stunden nur gesessen und ich habe nur alle seine Fragen beantwortet, die er alle hatte. Ja, der war so, ja, natürlich, wenn er selbst es nur geschaut hat im Internet, dann hört man die Dinge, aber die eigenen Fragen werden nicht beantwortet. Und der dann haben sich bei ihm aufgestaut natürlich, ja. Und der war ist so offen und so begeistert, ja. Und es ist eine Freude, mit ihm die Bibelstunden zu machen. Ja. Aber übrigens, das habe ich auch meinen Leonbergern gesagt: Wenn nur ich als Prediger die Bibelstunden gebe, da können wir niemals wachsen. Eine Gemeinde kann nicht wachsen, wenn nur der Prediger Bibelstunden gibt. Weil ich kann gerade wie viele Leuten kann ich Bibelstunden geben? 5 Leuten, 7, 8 Leuten und die Hälfte von denen lassen sich vielleicht taufen. Und dann kann man vielleicht gerade die kompensieren, die dann sterben oder auch austreten oder wegziehen. Wenn eine Gemeinde wachsen will, dann ist auch notwendig, dass auch Gemeindeglieder Menschen zur Taufe führen. Im Hauskreis, in der Bibelstunde, im Seminar, wie auch immer. Ja? Wir haben auch in Leonberg 5 Gemeindeglieder, die Bibelstunden geben. Ja. Natürlich haben wir auch ein Seminar, wo auch Interessierte kommen. Offenbarungsseminar gerade laufen, wo auch, das ist wie ein Taufvorbereitungsseminar. Und wir haben durch Gottes Gnade im letzten Jahr in Leonberg 12 Täuflinge haben dürfen. Ja, das ist eine Gemeinde mit 80 Gliedern. Ja, und das ist ein Segen. Und es ist wirklich schön. Und dieses Jahr haben wir auch schon wieder eine Taufe gehabt im Januar. Auch eine Erfahrung. Gott führt. Gott macht das. Gott, wenn eine Gemeinde bereit ist, führt Gott so viele Menschen zu uns, wie wir bereit sind aufzunehmen und zu Jesus und zur Taufe zu führen. Der Richard. Richard ist auch Adventistenkind. Der ist mittlerweile 50. Und er hat als Adventistenkind alles mitbekommen, aber als er Jugendlicher war, 16, 17, war eben die Welt wichtiger als Gott. Er ist weggegangen und seine Eltern haben von 20 bis 60, 40 Jahre für ihn gebetet. Nee, 50 ist er, 30 Jahre für ihn gebetet. Und jetzt hat er die Vorträge im Internet auch angehört, hat sich bekehrt, ist nach Leonberg in unsere Gemeinde gekommen. Seine Eltern wohnen nicht weit weg, in der Nachbargemeinde. Er hat Bibelstunden bekommen, also im Sommer hat er sich bekehrt, letztes Jahr im Sommer, und ist jetzt im Januar getauft worden. Ja. Gott erhört Gebete, Gott führt Menschen. Lasst uns das tun, was Gott hier sagt, dass wir uns von ganzem Herzen zu Gott bekehren, dass wir beten und fasten. Und Gott wird Wunder tun. Gott wird Wunder tun. Und das sollten wir in kleinen Gruppen tun. Ob das jetzt im Gebetskreis ist von der Gemeinde oder ob das zu zweit, zu dritt ist oder auch als ganze Gemeinde zusammen betet. Gott möchte sein Werk beenden. Gott ist bereit, den Spätregen auszugießen. Und er wartet auf uns, dass wir uns ihm ganz hingeben. Dass wir in der Hingabe an Gott wachsen. Dass wir von ganzem Herzen Gott folgen. Dass wir manche Dinge, manche weltlichen Dinge, die uns so gefangen nehmen, dass wir sie zur Seite stellen, dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Gott wird Wunder tun. Ich lebe über in vielen Gemeinden, wo Erweckung geschieht, wo Geschwister aufwachen, wo sie bereit sind, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Energie für Gott einzusetzen. Es hat bereits begonnen, dass Gott Geschwistern gezeigt hat, dass sie Häuser verkaufen sollen, um das Geld im Werk zu geben, die der Mission zu geben. Ellen White schreibt, wir sollen darum beten, wenn jemand mehrere Häuser hat. Natürlich, wenn man nur ein Haus hat, muss man daran wohnen. Wenn man mehrere Häuser hat, dass man in der letzten Zeit die verkaufen soll und das Geld für die Mission geben soll. Aber Ellen White sagt, Gott wird dies jedem persönlich zeigen. Das ist nicht, dass alle gleichzeitig das verkaufen sollen, sondern immer dann, wenn es notwendig ist. Und Gott zeigt es. Es hat bereits begonnen, dass Geschwister mir gesagt haben, ja, Gott hat mir gezeigt, ich soll das Haus verkaufen und die Mission geben. Weil das gebraucht wird. Jetzt ist die Zeit. Wir wissen nicht, was in einem Jahr, was in zwei Jahren ist, ob wir dann noch frei verkündigen können. Wir wissen nicht, wie lange die YouTube-Kanäle, die Videos noch möglich sind. Wir wissen nicht, wie lange wir noch mit Menschen reden dürfen, öffentlich. Und was wir jetzt nicht tun, müssen wir nachholen in Zeiten, wo es sehr, sehr viel schwieriger wird. Jetzt wachen die Menschen auf. Und ich erlebe immer wieder, wenn man irgendwo auf Demonstrationen mit Menschen spricht oder wo auch immer, die Menschen sind offen, sie fragen nach Gott. Gott ist... Noch eine Geschichte und dann muss ich schließen. Das war vor einigen Monaten. Ich war bei der Zulassungsstelle von einem Autozulassungsstelle. Ich musste bei meinem Wohnwagen was ummelden und es war Corona-Zeit und normalerweise sitzt man drinnen und wartet mit seiner Nummer, bis man aufgerufen wird. Aber da hatten sie draußen so alle 2 Meter einen Strich und dann musste man draußen warten. Und da habe ich draußen fast 2 Stunden warten müssen. Ja, oder 1,5 Stunden warten müssen. Auf jeden Fall war eine lange Schlange und ich stand da draußen. Zum Glück hat es nicht geregnet. Und dann kam nach einer Weile hinter mir ein Mann, hat sich auch angestellt. Naja, und da man jetzt viel Zeit hatte, kommt man ins Gespräch. Und worüber spricht man in diesen Zeiten? Corona natürlich. Ja, und da haben wir über Corona gesprochen, hier und das. Und dann ich überlege mir immer, wenn ich so mit Menschen ins Gespräch komme, wie kann ich herausfinden, wo sie offen sind für den Glauben? Und das ist bei jedem Menschen woanders, wo er anspringt. Also man weiß nicht, woran springt er, wo springt er an, welches Thema interessiert ihn. Naja, auf jeden Fall, wir kamen über Corona ins Gespräch und hier und da. Und so nach 5 Minuten habe ich gesagt, naja, ich habe über Corona auch jetzt gerade eine Vortragsserie gehalten, über die Bibel und Corona. Und was die Prophetie, die Bibel sagt vor allem voraus in der Prophetie über gewisse Dinge und auch Corona ist auch mit dabei. Zwar das Wort steht nicht drin, aber sowas Ähnliches. Ja, habe ich gemerkt, interessiert ihn nicht. Gut, habe ich das Thema wieder fallen lassen. Dann habe ich ein anderes Thema versucht, irgendwas über Tod und Auferstehung. Was ist denn, wenn der Mensch stirbt? Interessiert ihn nicht. Dann habe ich ein anderes Thema probiert. Ich weiß nicht, zwei, drei, vier Themen habe ich alles angesprochen, aber habe ich überall gemerkt, interessiert er nicht. Aber ich überlege, lieber Gott, was ist denn jetzt? Was ist denn? Wo ist der Punkt bei ihm? Worauf springt er an? Dann habe ich gesagt, in der Corona-Zeit sieht man jetzt, wie die Werte der Menschen sich verändern. Und wie auch die Werte der Menschen, was manchmal wirklich im Herzen des Menschen ist, das offenbart sich jetzt. Und wie die Werte auf einmal auch der Gesellschaft sich verändern. Und sagt er, ja, sagt er, genau, das ist der Punkt. Und dann habe ich gemerkt, das ist der Punkt. Die Werte der Gesellschaft. Und dann habe ich darüber gesprochen, über die Werte. Welche Werte haben wir in der Gesellschaft? Warum sind die Werte so? Und was sagt die Bibel über die Werte? Und auf einmal war er auch da interessiert. Was sagt denn die Bibel über die Werte? Welche Werte wichtig für uns sind? Wofür stehen wir? Was ist mit den Freiheiten, die wir haben? Warum haben wir die Freiheiten? Warum werden sie eingeschränkt? Naja, auf jeden Fall, wir waren dann da im Gespräch. Und dann wurde ich reingerufen. Muss natürlich unser Gespräch abbrechen. Und dann war ich drinnen am Schalter und ich musste dann drinnen ein bisschen warten. Das hat ziemlich gedauert. Und dann kam er nach einer Weile auch rein und ging an mir vorbei und hat mich dann wieder mich begrüßt und ging zu seinem Schalter. Und dann war er schneller fertig als ich. Und dann ging er wieder raus, hat dann sich von mir verabschiedet und ging raus. Und nach einer kurzen Zeit kam er wieder zurück. Und dann hat gedacht, ja, ich wollte Ihnen nochmal sagen, wie das Gespräch mir gut gefallen hat. Und das war doch sehr gut. Und ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe auch gesagt, ich bin Pastor, ja. Herr Pastor hat er gesagt, ich danke Ihnen für das Gespräch und so weiter, ja. Er kam extra nochmal zurück, um sich bei mir zu bedanken für das Gespräch und ging dann raus, ja. Da habe ich gedacht, da sieht man mal, wie Gott das zusammengeführt hat. Dass Gott diesen Menschen genau zu diesem Moment dahin geführt hat. Ja, wäre das 10 Minuten später gekommen, hätte ein anderer sich dazwischen gestellt. Und da hätten wir nicht reden können, ja. Und dann, 2 Wochen später, bin ich auf der Entsorgungsanlage, so Recyclinghof. Und es war gerade kurz vor Schluss, wo sie zugemacht haben. Und ich tue da gerade meinen Gartenmüll da irgendwo ausladen. Auf einmal höre ich hinter mir, Herr Pastor, Herr Pastor. Und ich denke, wer ruft mich denn? Wer kennt mich denn hier als Pastor? Ja, denn ich normalerweise gehe nicht im Anzug, so meinen Gartenmüll rauszubringen da. Ja, auf jeden Fall, dann gucke ich und dann ist das dieser Mann. Der war gerade auch irgendwas am Abladen, ja. Und hat mich von Weitem gesehen und mich zu mir gerufen. Wir konnten leider nicht mehr miteinander sprechen, weil die 2 Minuten später zugemacht haben. Deswegen mussten wir gucken, ob er wieder rauskam. Ja. Aber da habe ich daran gemerkt, wie dieser Mann ihm das gut getan hat, das Gespräch. Wie er auf einmal Interesse bekommen hat an geistlichen, biblischen Dingen. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Vielleicht, ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende mit dem Mann. Vielleicht sehe ich ihn irgendwann wieder. Ich weiß mittlerweile, wie sein Auto aussieht, weil er mit seinem Auto da war. Was Gott noch tun wird, wann er uns wieder zusammenführen wird, wo wir uns wieder treffen, wo wir dann tatsächlich vielleicht sogar mit Bibelstunden und mit anderen Dingen weitermachen können. Mein lieben Gott führt Menschen. Lasst uns offen sein dafür. Wenn wir uns Gott hingeben, dann wird Gott die Türen öffnen. Wenn wir uns entscheiden, Gott treu zu sein, auch Opfer zu bringen, an Zeit, an Geld, an Einsatz, dann wird Gott Großes daraus machen und dafür tun. Ja. Jesus kommt bald wieder. Und er möchte, dass wir mithelfen, das Werk zu beenden. Er möchte, dass wir uns einsetzen. Natürlich kann Gott es auch ohne uns tun. Und er wird es auch ohne uns tun, wenn wir nicht bereit sind. Aber er möchte, dass wir mit dabei sind. Wie schön wird es sein, wenn im Himmel ein Mensch zu dir kommt und sagen wird, weil du damals in Schweinfurt Zeugnis gegeben hast, deswegen darf ich jetzt hier sein. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass Menschen für die Ewigkeit gewonnen sind. Dass Menschen dabei sind. Mein lieben Jesus kommt bald wieder. Und wenn er wiederkommt, das wird der schönste Tag der Weltgeschichte sein. Dann spielt es keine Rolle mehr, wie viel Geld wir haben, welche Arbeit wir hatten und wie viele Häuser wir hatten und wie schöne Autos wir hatten. Das zählt nur noch, dass wir dabei sind. Wenn Jesus kommt, schreibt Ellen White, dann wird es eine Wolke sein. Halb so groß wie eines Mannes Hand, vom Osten kommt sie. Sie wird immer näher kommen. Und wir werden zuerst die Wolke sehen, die Engel sehen. Und wir wissen, das ist Jesus, der kommt. Und dann werden wir irgendwann ihn sehen. Jesus sehen. Und wir werden überwältigt sein von seiner Liebe. Von seiner Ausstrahlung. Und er wird immer näher kommen. Und dann werden wir den Eindruck haben, der schaut nur mich an. Und dann werden wir jubeln und werden sagen, das ist er, auf den wir gewartet haben. Jesus wird uns zu uns sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich, das von Anbeginn der Welt für euch bereitet ist. Bald wird es soweit sein. Es dauert nicht mehr lang. Dann kommt Jesus wirklich. Ja. Lasst uns unsere Hingabe an Gott erneuern. Lasst uns von ganzem Herzen zum Herrn bekehren und bereit sein, dabei zu sein, wenn er sein Werk beendet. Gott segne uns. Amen.